SR Info. Bilanz am Abend.
Lange Koalitionsverhandlungen, viele Absagen und am Ende steht in Österreich ein Rechtsruck. Die FDP kämpft gegen das Abrutschen, aber definitiv nicht gegen sich selbst. Eindrücke vom Dreikönigstreffen in Stuttgart. Und 2 Millionen Unterschriften gegen private Böllerei an Silvester übergeben. Aber wird das etwas an der Debatte ändern? Diese und weitere Themen besprechen wir in der kommenden halben Stunde. Stefan Eising ist mein Name. Herzlich willkommen.
SR Info.
Österreich rückt nach rechts. Ein gutes Stück. Zum ersten Mal wird es bei unseren Nachbarn eine Regierungskoalition unter Führung der in Teilen rechtsextremen FPÖ geben. Heute am Mittag hat Bundespräsident van der Bellen FPÖ-Chef Kickl mit der Regierungsbildung beauftragt. Ein Schritt, so sagt er selbst, den er sich nicht leicht gemacht habe. Als Koalitionspartner will sich die konservative ÖVP die Ehre geben. So komplett gleichmütig nehmen das in Österreich aber nicht alle auf. Aus Wien berichtet Silke Hane.
Alle zusammen gegen den Faschismus, alle zusammen!
Einige hundert Menschen hatten sich am Vormittag vor der Hofburg in Wien versammelt, dem Amtssitz des österreichischen Bundespräsidenten. Das Motto ihrer Demo: Herbert Kickl als Bundeskanzler verhindern.
Ich habe einfach Angst vor den Rückschritten, die uns erwarten könnten. Also was halt Österreich aufgebaut hat über die Jahrzehnte mit Gesundheitssystem, mit Rechtsstaat und so weiter.
Überall wird der Stift angesetzt werden, weil man ausgabenseitig sparen will.
Auf der anderen Seite waren aber auch Unterstützer der FPÖ auf den Ballhausplatz gekommen. Sowohl Gegner als auch Anhänger warteten auf eine Entscheidung von Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Der trat schließlich am späten Mittag vor die Öffentlichkeit.
Danke, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben und sich für unsere Demokratie interessieren.
So Van der Bellen zu den wartenden Journalisten, um dann den Auftrag zur Regierungsbildung an Herbert Kickl zu vergeben.
Herr Kickl traut sich zu, im Rahmen von Regierungsverhandlungen tragfähige Lösungen zu finden. Und er will diese Verantwortung. Ich habe ihn das explizit gefragt. Ich habe ihn daher beauftragt, dass er Gespräche mit der ÖVP zur Bildung einer Bundesregierung aufnimmt.
Die ÖVP hatte bereits gestern bekannt gegeben, dass sie zu Verhandlungen mit der Kickl-FPÖ nun doch bereit ist. Auch wenn sie im Wahlkampf stets das Gegenteil gesagt hat. Auch Van der Bellen machte heute keinen Hehl daraus, dass er sich die Entscheidung für den Auftrag an Kickl nicht leicht gemacht hat. Der Bundespräsident hat mehrfach angedeutet, das nicht mit seinem Gewissen vereinbaren zu können. Eine Regierung brauche jedoch eine Mehrheit im Parlament, argumentierte er heute zum wiederholten Male.
Dabei kann ich, was die Zusammensetzung dieser Mehrheit betrifft, bestimmte Wünsche und Vorstellungen haben. Aber der Respekt vor dem Wählervotum gebietet es, dass der Bundespräsident die Mehrheit achtet, die sich im Nationalrat findet oder eben nicht findet.
Womit Van der Bellen auf die am Wochenende gescheiterten Verhandlungen zwischen ÖVP und SPÖ angespielt haben dürfte. Ein Scheitern ist auch bei etwaigen Gesprächen zwischen FPÖ und ÖVP nicht ausgeschlossen, aber unwahrscheinlich, analysiert der Politikwissenschaftler Peter Filzmaier. Er sieht die Chancen für Blau-Schwarz bei 90%.
Auf Seiten der FPÖ ist die Wahrscheinlichkeit hoch, nicht nur, weil man Kanzlerpartei werden will, sondern weil die FPÖ weniger komplex und kompliziert strukturiert ist als ÖVP und SPÖ. Die ÖVP ist kompliziert organisiert, das haben wir gerade auch miterlebt, aber sie hat keine Alternativen und will mitregieren.
Auch inhaltlich gibt es viele Überschneidungen bei den Parteien, insbesondere in der Wirtschaftspolitik. Schwierig könnte das Themenfeld Außen- und Sicherheitspolitik werden, da die FPÖ anders als die ÖVP zum Beispiel gegen Russland-Sanktionen ist. Wann die Gespräche starten könnten, ist bisher offen. Die FPÖ wollte heute nicht öffentlich Stellung beziehen.
Silke Hane hat aus Wien berichtet. Und wie sieht man es in Berlin, dass Österreich wohl bald von der FPÖ regiert wird? Dietrich Karl Meurer mit Reaktionen.
Aufmerksam verfolgt die Bundespolitik die Schlagzeilen aus Wien. Natürlich blicke man mit großem Interesse auf die Entwicklungen in Österreich, antwortet Regierungssprecher Steffen Hebestreit auf die Frage von Journalisten. Und doch bleibt er erwartungsgemäß diplomatisch.
Da gehört es sich auch, dass wir diese Vorgänge, die sich vollziehen, sich erstmal vollziehen lassen müssen und zum Zweiten, dass wir sie zur Kenntnis nehmen, aber nicht kommentieren. So gehört sich das in guter Nachbarschaft.
Trotz guter Nachbarschaft nicht ganz so zurückhaltend äußert sich der Vizekanzler und grüne Spitzenkandidat für die Bundestagswahlen Robert Habeck. Im Deutschlandfunk wertet er den gescheiterten Versuch von konservativer ÖVP, Sozialdemokraten und Liberalen, eine Dreierkoalition zu bilden, als Mahnung an die Parteien der Mitte in Deutschland.
Der Blick nach Österreich, einem Land, das uns ja in der politischen Kultur nicht so weit entfernt ist, zeigt, was passiert, wenn man danach nicht mehr bündnisfähig ist.
Habeck geht davon aus, dass sich in Deutschland die Parteien im Wahlkampf reiben werden, sagen, was sie wollen und was die anderen anders machen. Auch er werde das tun.
Aber am Ende muss ja eine Regierung gebildet werden.
Bei der CSU weist man dies zurück. Der Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Dobrindt, erwidert:
Wenn Herr Habeck meint, er könnte dann heute formulieren als Ergebnis der Beobachtung der Situation in Österreich, jeder müsse mit jedem können, dann ist das schlichtweg der falsche Schluss.
Dobrindt nennt Österreich ein Warnsignal. Es gelte, in Deutschland für einen Politikwechsel zu sorgen.
Ansonsten besteht auch die Gefahr, dass radikale Parteien weiter wachsen.
Bei den deutschen Sozialdemokraten zeigt man auf die konservative ÖVP, die zu Gesprächen mit der FPÖ bereit ist. Die ÖVP mache sich zum Steigbügelhalter der Rechtspopulisten. Achim Post, einer der 5 stellvertretenden SPD-Parteichefs, fordert von der CDU eine klare Abgrenzung von den österreichischen Konservativen. Die kommt postwendend, zumindest von der Schwesterpartei CSU. Deren Chef Markus Söder sagt:
Ich habe keine Lust, niemals, dass wir am Ende Steigbügelhalter werden für irgendwelche Populisten.
Dass die rechte FPÖ nun doch den Auftrag zur Regierungsbildung erhalten hat, bejubelt man bei der AfD. Co-Parteichef Tino Chrupalla kommentiert:
Die FPÖ hat in Österreich die Wahl gewonnen, deswegen ist es auch gut so, dass die stärkste Partei jetzt einen Regierungsauftrag erhält, um eine Regierung zu bilden. Ich denke, das ist das wichtigste Zeichen auch für die Demokratie.
Auch bei der AfD schielt man auf die ÖVP und ihre Gesprächsbereitschaft mit der FPÖ. Die dortige Brandmauer sei krachend gefallen.
Das ist so toll, das ist so hervorragend und zeigt, was in Europa möglich ist und wie schnell sich der Wind ändern kann.
Frohlockt der Chef der AfD-Bundestagsfraktion Bernd Baumann in einem auf der Plattform X veröffentlichten Video und twittert eine Chance für seine Partei in Deutschland.
Auch wir können stärkste Partei werden ganz schnell und auch wir können die Regierung übernehmen.
Das Geschehen in Österreich. Für die Bundespolitik ein willkommener Anlass, um zu zeigen, dass der Wahlkampf hierzulande begonnen hat.
Die FDP hat heute Vormittag den Bundestagswahlkampf eingeläutet. Beim traditionellen Dreikönigstreffen in Stuttgart. Dass diese beiden Dinge zusammenfallen, also das Dreikönigstreffen und der Wahlkampfauftakt, das ist ungewöhnlich. Dass die FDP, wie jetzt gerade mit der 5%-Hürde kämpft, das nicht ganz so ungewöhnlich. Die Botschaft der Liberalen, ein Politikwechsel muss her. Ob sie damit sich selbst meinen oder doch eher die anderen, das fasst Martin Polanski zusammen.
Auftritt Christian Lindner. Die Reihen in der Stuttgarter Staatsoper sind gut gefüllt mit FDP-Mitgliedern und Funktionsträgern. Drei Königstreffen der Partei. Ein Treffen im Zeichen des beginnenden Bundestagswahlkampfes. Alle Augen sind auf den Parteichef gerichtet.
Verehrte Anwesende, ich darf mich vorstellen. Mein Name ist Christian Lindner. Ich bin noch 45 Jahre alt und offensichtlich der schlimmste Albtraum des linksgrünen Mainstreams in Deutschland.
Damit versucht Lindner, den Ton zu setzen. Selbstvergewisserung, Attacke, Wahlkampfmodus.
Mögen wir fehlbar, mögen wir umstritten und bekämpft sein. Die Freien Demokraten waren, bleiben und werden immer die einzige Stimme der Freiheit in Deutschland, die einzige Partei des Liberalismus in unserem Land sein.
Selbstbewusstsein kann die FDP gut gebrauchen. Rund 7 Wochen vor der Bundestagswahl muss die Partei um den Wiedereinzug ins Parlament fürchten. Nach gut 3 Jahren Ampelkoalition, dem verkorksten Ampelaus und Gedankenspielen des FDP-Chefs zu Milei und Musk und was Deutschland von den beiden Radikallibertären lernen könnte. Bei nur 3-4% liegt die FDP derzeit in den Umfragen. Christian Lindner über seinen Kurs.
Ich werde mich nicht dafür entschuldigen, dass wir es zum Ampel aus haben kommen lassen. Was ich bedauere, ist, dass wir nicht vorher mehr Konsequenz in einzelnen Fragen hatten.
Das sehen wohl auch viele in der Partei so. Nicht das Ampel aus war das Problem, sondern eher das lange Festhalten an dem Bündnis. Umso mehr wollen die Liberalen im Wahlkampf nun ihre Kernthemen nach vorne stellen. Steuersenkungen für Beschäftigte und Betriebe, weniger Staat und das Versprechen einer Wirtschaftswende. Es gehe um eine Richtungsentscheidung. Und Lindner will die Unionsparteien CDU und CSU dazu bringen, auf ein Bündnis mit den Liberalen zu setzen.
Die CDU-CSU nimmt in Koalitionen immer die Farbe ihrer Koalitionspartner an. Sie ist ein politisches Chamäleon und Gelb täte Deutschland gut, jedenfalls besser als Rot und Grün.
Allerdings derzeit geben die Umfragen Schwarz-Gelb nicht her. Entsprechend zurückhaltend reagiert die Union bislang auf das Werben der FDP. Die schwachen Umfragewerte als Belastung. FDP-Generalsekretär Marco Buschmann beschwört die Trendwende.
Machen wir diese Dreikönigskundgebung zum Ausgangspunkt für eine phänomenale Aufholjagd und holen Ergebnisse, die weder wir noch andere uns zutrauen. Ich finde, das ist genau der richtige Neujahrsvorsatz für diese Dreikönigskundgebung, meine sehr geehrten Damen und Herren.
Alles lässt sich ändern, lautet der Wahlkampfslogan der FDP, der auch über der Bühne der Stuttgarter Staatsoper leuchtet. Lust auf was Neues soll das machen, Optimismus ausstrahlen, aber es klingt auch ein bisschen wie Selbstbeschwörung.
Es geht um alles und deshalb gilt für uns jetzt erst recht.
7 Wochen bleiben der FDP bis zur Bundestagswahl. Parteichef Christian Lindner ist es beim Dreikönigstreffen zumindest gelungen, die Zuversicht in der eigenen Partei zu stärken.
Und zum Dreikönigstreffen der FDP mit dazugehörigem Wahlkampfauftakt mit gar nicht mal so sicherem Ausgang hat Hans-Joachim Viehweger aus dem ARD-Hauptstadtstudio diese Meinung.
Man ist versucht, an den alten Sponti-Spruch zu denken, du hast keine Chance, nutze sie. Schließlich sehen die Umfragen für die FDP alles andere als rosig aus. Doch die Liberalen setzen in dieser Situation alles auf eine Karte, auf die Person von Parteichef Lindner und auf das Thema Wirtschaft. Eine riskante Strategie, aber in der aktuellen Situation alternativlos. Denn niemand steht gerade so sehr für die FDP wie eben Christian Lindner. Nicht nur wegen seiner rhetorischen Fähigkeiten, sondern auch, weil er mit der Forderung nach einer Wirtschaftswende bereits vor einem Jahr die Stimmungslage in seiner Partei getroffen hat, die im Lauf der Regierungszeit immer ampelkritischer geworden ist. Das Risiko der All-in-Kampagne liegt darin, dass Lindner immer mal wieder ins Plakative abgleitet. Man denke nur an seine Forderung, Deutschland müsse ein bisschen mehr Milley, ein bisschen mehr Musk wagen. Mit solchen Äußerungen gewinnt Lindner zwar Aufmerksamkeit, was in einer Zeit mit 5 Kanzlerkandidaten sicher notwendig ist, aber passt das auch, wenn man seriös für eine Wirtschaftswende wirbt? Trotz solcher Einwände sollte man Lindner und seine Partei nicht vorschnell abschreiben. Denn bei allen Debatten um D-Day-Papiere und plakative Äußerungen, am Ende wird die Frage, wie die künftige Wirtschaftspolitik aussehen soll, diese Wahlen entscheiden. Und da sind die Positionen der FDP wichtig. Zum Beispiel die Erinnerung daran, dass ein Land erst mal etwas erwirtschaften muss, bevor man sich ans Verteilen machen kann. Und dass sich Finanzpolitik nicht nur darum drehen darf, wie man mehr Schulden macht. So etwas ist letztlich noch unseriöser als so manches unbedachte Wort aus dem Mund von Christian Lindner.
Die Meinung von Hans-Joachim Viehweger. Auch die CSU ist heute in den Bundestagswahlkampf gestartet im Kloster Seeon. Viel Neues zu hören gab es zum Start nicht. Bei der CSU würde man sagen, Äußerungen und Positionen, die sich bewährt haben. Anita Fünffinger berichtet.
Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder gibt die Devise vor. Der Wahlkampf ist eröffnet, sagt Söder vor der Kulisse des Klosters Seeon im strahlenden Sonnenschein. Für Deutschland brauche es keinen reinen Regierungswechsel, sondern einen Richtungswechsel. Mit einer Union, die auf Mitte setze, aber auch Mitte rechts im Blick habe, so Söder. 3 Themen will die CSU dabei in den Vordergrund stellen. Wirtschaft, Migration und Sicherheit. Stabilität durch Klarheit fasst CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt das zusammen. Er hatte bereits im Vorfeld der Klausur den Ton gesetzt mit Sätzen wie »Wer straffällig wird, fliegt«. Söder ergänzt »Wir werden konsequent für Law and Order sein«. Der Richtungswechsel im Bund werde aber nur mit den richtigen Partnern funktionieren, sagt Söder voraus.
Unser Ziel ist zunächst mal so stark zu werden, wie es nur irgendwie geht. Je mehr Parteien, desto schlechter. Das ist instabil. Der Ampelbrei hat nicht geschmeckt, weil zu viele verschiedene Gewürze drin waren.
Söder und Dobrindt wiederholen, mit diesen Grünen geht es nicht und meinen damit die Personen, die im Moment regieren. Einen kategorischen Ausschluss einer schwarz-grünen Koalition gab es heute nicht.
Elon Musk und Alice Weidel haben am Donnerstag ein Date. Nicht vis-à-vis. So wichtig ist Weidel dem Tech-Milliardär mit dem neu gewonnenen Interesse an Politik dann wohl doch nicht. Auch wenn ihre Partei laut Musk die einzige ist, die Deutschland retten kann. Nein, es wird ein Livestream auf X, Elon Musks eigener Plattform. So vergleichbar mit dem Format, das er schon mal mit Donald Trump abgehalten hat. Die Kritik an Musk wegen seiner Einmischungen in die Politik anderer Länder wird nun international immer lauter, nicht nur aus Deutschland. Die EU-Kommission hat sich den Plan für das Gespräch zwischen Musk und Weidel jetzt mal genau angesehen. Und das hat keinen politischen, sondern einen rechtlichen Hintergrund. Aus Brüssel berichtet Paul Vorreiter.
Elon Musk darf seine Meinung frei äußern und einen Livestream zur Bundestagswahl auf seiner Plattform X machen, so wie jetzt vorgesehen am Donnerstag mit AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel. Keine Vorgabe des Europäischen Digitale Dienstegesetzes, kurz DSA, stünde dem entgegen, teilte die EU-Kommission mit, aber
Nothing in the DSA prohibits such a livestream. What we want, however, is that
Wir wollen jedoch, dass der Plattformbesitzer sicherstellt, dass die Plattform nicht missbraucht wird, einen bestimmten Inhalt bevorzugt oder einen bestimmten Inhalt besonders sichtbar macht.
Or an increased visibility to just one type of content.
Sagte am Mittag ein Sprecher der EU-Kommission. Diese Vorgaben aus dem DSA sollen sicherstellen, dass öffentliche Diskussion und Wahlprozesse frei von Manipulation sind. Es geht dabei unter anderem um den Einfluss von Empfehlungssystemen oder Algorithmen, die bestimmte Inhalte pushen.
Users should have the possibility to opt out from certain recommender systems.
Nutzer sollten die Möglichkeit haben, bestimmten Empfehlungssystemen zu widersprechen, wenn sie diesen Livestream, Sportveranstaltung oder überhaupt keine politischen Inhalte verfolgen wollen, sollte das ermöglicht werden. Wir werden uns das ansehen, ebenso wie wir darauf blicken werden, ob Algorithmen bestimmte Tweets verstärken.
Große Online-Plattformen sind verpflichtet, die Risiken ihrer Empfehlungssysteme zu untersuchen und sie, soweit es geht, zu minimieren. Was den für Donnerstag geplanten Livestream von Musk mit Weidel angeht, will die Kommission prüfen.
How much is it or will it be boosted? This is what the commission will be looking at.
Wie sehr der Livestream geboostet, also besonders bevorzugt wird. Sollte das der Fall sein, könnte das Auswirkungen auf ein bereits laufendes Verfahren gegen X haben, das schon im Zusammenhang mit Wahlen und der Verbreitung von Falschinformationen läuft. Der frühere EU-Industriekommissar Thierry Breton hatte Musk daran erinnert, dass sich X in der EU an europäische Regeln halten müsse, kurz bevor Musk mit damals noch Präsidentschaftskandidat Trump auf X sprach. Konsequenzen hatte es keine. Theoretisch können die Verfahren wegen des Digital Services Acts jedoch in hohen Strafen münden. Bis zu 6% des weltweiten Jahresumsatzes sind vorgesehen. Allerdings können sich die Verfahren lange hinziehen. Eine zeitliche Frist zum Abschluss gibt es nicht. Auch dürfen die Unternehmen zunächst Stellung nehmen gegen die Vorwürfe, so wie auch in diesem Fall. Die EU-Kommission ließ offen, welchen Ausgang das Verfahren gegen X haben wird. Geprüft wird auch, ob Musk seinen eigenen Beiträgen unverhältnismäßig viel Reichweite verschafft. Aus seiner Sympathie für die AfD macht der Milliardär keinen Hehl. Er sprach sich zuletzt offen in einem Gastbeitrag in der Welt am Sonntag für sie aus. Damit löste er eine kontroverse Debatte über Einmischung in den deutschen Bundestagswahlkampf aus. Zu möglichen Risiken rund um die Wahl in Deutschland kündigte die EU-Kommission einen runden Tisch am 24. Januar an. An dem sollen Online-Plattformen inklusive X, zivilgesellschaftliche Gruppen und die Bundesnetzagentur teilnehmen.
Sie hören die SR-Infobilanz am Abend. Weitere Themen in kurz und knapp jetzt mit Peter Weizmann.
Der kanadische Premierminister Trudeau tritt als Chef der regierenden liberalen Partei zurück. Seinen Posten als Premierminister werde er noch so lange ausüben, bis ein neuer Parteichef gewählt sei, sagte Trudeau bei einer Pressekonferenz. Seit dem Rücktritt seiner Finanzministerin und Vizeregierungschefin Freeland im Streit über den Staatshaushalt Mitte Dezember waren die Rufe nach einem Aus für Trudeau aus den eigenen Reihen immer lauter geworden. Trudeau war 2015 erstmals zum Regierungschef Kanadas gewählt worden. Die Inflation in Deutschland ist im Dezember den dritten Monat in Folge gestiegen. Das hat das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Daten mitgeteilt. Demnach erhöhten sich die Verbraucherpreise um 2,6% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Im November hatte die Inflationsrate noch bei 2,2% gelegen. Laut Bundesamt wurden im Dezember unter anderem Nahrungsmittel und Dienstleistungen teurer. Die Preise für Energie sanken dagegen, wenn auch geringer als in den Vormonaten. Der Deutsche Beamtenbund fordert massive Investitionen in öffentliche Dienstleistungen und Infrastruktur. Der stellvertretende Bundesvorsitzende Geier sagte bei der Jahrestagung in Köln, die Menschen wollten Straßen, Schulen und Schutzpolizei. Schuldenbremse hin oder her, diese Investitionen müssten Priorität haben. Geier betonte, das Vertrauen der Bevölkerung in die Handlungsfähigkeit des Staates sei auf einem historischen Tiefstand. Die Politik müsse für ein funktionierendes Gemeinwesen sorgen. Der Absatz von Elektroautos ist im vergangenen Jahr eingebrochen. Wie das Kraftfahrtbundesamt mitteilte, wurden 2024 nur noch gut 380.000 Elektroautos neu zugelassen. Rund 27% weniger als im Jahr zuvor. Auch insgesamt ging die Zahl der neu zugelassenen Autos in Deutschland zurück. Sie sank auf 2,8 Millionen. Das war 1% weniger als im Vorjahr und rund ein Viertel weniger als noch 2019. In Saarbrücken sind am Samstag erneut Jugendliche überfallen worden. Nach Polizeiangaben gab es in der Innenstadt 3 Angriffe binnen knapp 2 Stunden. Zuerst wurden ein Mädchen und ein Junge überfallen. Beim zweiten Angriff bedrohten die Täter 2 17-Jährige und flüchteten, als ein weiterer Jugendlicher um Hilfe rief. In beiden Fällen machten die Täter keine Beute. Beim dritten Überfall wurde einem Jugendlichen Parfum gestohlen. Seit Weihnachten wurden mehrfach Jugendliche offenbar von denselben Tätern ausgeraubt. Die Polizei vermutet, dass es sich um arabischstämmige Jugendliche handelt.
SR Info.
Assad ist weg. Heißt das, dass Syrien jetzt automatisch sicher ist und alle Syrerinnen und Syrer, die in Deutschland leben, direkt zurückkehren sollten? Die Debatte fing gefühlt an dem Tag an, an dem die islamistischen Rebellen die Hauptstadt Damaskus eingenommen haben. Dass das nicht so einfach ist, das sollte klar sein. Bundesinnenministerin Faeser hat am Wochenende dennoch schon mal einen 4-Punkte-Plan vorgestellt mit Vorschlägen, wie die Bundesregierung mit geflüchteten Menschen aus Syrien jetzt umgehen sollte. Darin wird unter anderem angeregt, Bürgergeldempfänger zu überprüfen und straffällig gewordene Syrer schnell nach Syrien zurückzuschicken. Wer dagegen integriert sei, arbeite und die deutsche Sprache beherrsche, der soll bleiben dürfen. Die Fraktionen im saarländischen Landtag reagierten heute, wie erwartet, recht unterschiedlich auf diese Pläne, wie Stefanie Balle berichtet.
Die Prognose von AfD-Fraktionssprecher Josef Dörr,
kann man vergessen,
könnte sich, was das Saarland betrifft, bewahrheiten. Allerdings nicht aus dem Grund, den die AfD nennt.
Zuerst einmal wird die ja nicht mehr Innenministerin sein in ein paar Wochen.
Sondern aus rein praktischen Gründen, wie SPD-Fraktionssprecher Ulrich Commerson zugeben muss.
Dass wir endlich dafür sorgen, dass bei uns die Unterlagen digitalisiert werden, damit künftig die Prozesse besser vorankommen. Das ist die erste Voraussetzung. Vorher über irgendwelche Beschleunigungen von Maßnahmen oder sowas zu reden, ist, glaube ich, utopisch. Da kann man im Einzelfall mal was machen, aber nicht in der Grundlinie.
Bis die Daten und Verwaltungsvorgänge der Ausländerbehörde in Lebach komplett digitalisiert sind, werde es wohl noch dieses ganze Jahr dauern. Deshalb sei eine Überprüfung des Aufenthaltsrechts aufgrund der ehemals angegebenen Fluchtgründe rein organisatorisch, zumindest zeitnah, nicht machbar. Für die SPD ist das aber auch nicht vordringlich. Commerson betont vielmehr, dass auch im Saarland die gut integrierten Arbeitskräfte, vor allem im Gesundheitsbereich, dringend gebraucht werden.
Wir haben auch sehr viele syrische Mitbürgerinnen und Mitbürger oder Mitbürgerinnen aus mit syrischem Hintergrund, die hier gut integriert sind, die wir hier brauchen, auch schlichtweg, weil sie gerade im Gesundheitsbereich beispielsweise wesentliche Funktionen ausüben. Und diejenigen, die gut integriert sind, die sollten wir nicht zurückschicken.
Die CDU ist da auf derselben Linie wie die SPD. Wer hier arbeitet und integriert ist, der soll gerne bleiben. Allerdings kritisiert Fraktionsvize Roland Theiss die zögerliche Haltung der Landesregierung, wenn es ums Abschieben von Straftätern geht. Und dass Menschen, die im Bürgergeld leben, es sich hier im Sozialstaat bequem machen können.
Für diejenigen, die, und das sind ja auch viele, im Bürgergeld leben, diejenigen, die eben keine Arbeit gefunden haben, deren Integration gescheitert ist, für die ist es richtig zu sagen, wir unterstützen die Rückkehr. Und wenn die Rückkehr nicht freiwillig erfolgt, dann, wenn die Fluchtursachen weggefallen sind, dann setzen wir diese auch durch und als erstes diejenigen, die sich hier strafbar gemacht haben.
So sei die Datenspeicherung ein wichtiges Instrument, um Straftäter ausfindig zu machen. Und das habe das SPD-geführte Bundesinnenministerium selbst verzögert. Ein Vorwurf, den die AfD vollständig unterschreibt. Und darüber hinaus Bundesinnenministerin Nancy Faeser ein ganz schlechtes Abschlusszeugnis ausstellt.
Fakt ist, die haben nichts gemacht, um diese illegal, muss man ja immer wieder sagen, ungesetzlich und unkontrolliert eingewanderten Leute, um das abzudämmen, haben nichts gemacht und werden auch in Zukunft nichts machen.
Mit Blick auf die Bundestagswahl warnt SPD-Fraktionschef Commerson vor scheinbar einfachen Lösungen für jedes Problem. Die kommende Bundestagswahl werde entscheiden, ob es in Deutschland populistisch oder zum Wohle der Menschen weitergehe.
Stefanie Balle hat berichtet. 5 Tote bundesweit. Wie viele Verletzte, das lässt sich gar nicht genau sagen. In Berlin waren es jedenfalls rund 360, darunter zahlreiche Polizisten. Mehrere Wohnungen sind unbewohnbar. Mir fallen einige Themen ein, bei denen in Verbindung mit diesen Zahlen vor allem in einigen Parteien der Aufschrei jetzt groß wäre. Ist er aber nicht, denn es geht um die deutsche Silvester-Leitkultur und die knallt nun mal. Und ich gebe es zu, auch mir hat das, als ich noch ein bisschen jünger war, großen Spaß gemacht. Dass immer mehr Menschen das anders sehen, das steht auf einem anderen Blatt. 1,4 Millionen von ihnen haben deshalb eine Petition der Gewerkschaft der Polizei unterschrieben und sich damit für ein Böllerverbot an Silvester ausgesprochen. Nochmal rund 500.000 Unterschriften hat die Deutsche Umwelthilfe zusammenbekommen. Heute gab es in Berlin die symbolische Übergabe und Jenny Barke war dabei.
Die Übergabe der Unterschriften vor dem Bundesinnenministerium in Berlin-Mitte verläuft medienwirksam. Bundesinnenministerin Nancy Faeser selbst kann nicht anwesend sein. Ihrer Stadt hat eine Mitarbeiterin der Deutschen Umwelthilfe eine Maske mit ihrem Gesicht auf. Die Augen der Faeser-Maske sind durchlöchert, sinnbildlich für die vielen Böllerverletzungen. Angesprochen wird sie von Matthias Walter, ebenfalls von der Umwelthilfe. Er wirft der symbolischen Faeser Verantwortungslosigkeit in ihren 3 Jahren Amtszeit vor.
Sie haben leider eine Bilanz vorzuweisen mit 10.000 Verletzten während Ihrer Amtszeit, mit mehreren Toten, die leider auch zu beklagen sind, mit Tieren, die in Panik sind, die geschädigt wurden, die gelitten haben und mit vielen, vielen Menschen, die gelitten haben.
Etwa 50 Menschen sind vor Ort, halten Plakate mit Böller, Ciao und Schützen statt Schießen. Es sind Vertreter der insgesamt 35 Organisationen, die das Böllerverbot unterstützen, wie die Ärztekammer und Tierschutzorganisationen. Vor Ort auch die Gewerkschaft der Polizei, die Petition nach Silvester gestartet hat. Deren Berliner Vorsitzender Stefan W. sagt, 1,4 Millionen Unterschriften zeigten, wie groß die Akzeptanz in der Bevölkerung für ein privates Böllerverbot sei.
Das ist einfacher, als wenn wir über irgendwelche Zonen nachdenken, wo wir mit über 4.000 Kolleginnen und Kollegen plus Feuerwehr plus Ehrenamtlichen dieses Jahr probiert haben, einen friedlichen Silvesterabend durchzuführen, der trotzdem in manchen Bereichen echt schon kriegsähnliche Zustände, so ist das Gefühl der Kolleginnen und Kollegen, einfach visualisiert hat.
Eine politische Mehrheit für ein privates Böllerverbot zeichnet sich jedoch weiterhin nicht ab. Auch Nancy Faeser betonte am Montag erneut, dass es nicht sein könne, dass es wegen, Zitat, ein paar Chaoten durchgesetzt werde. Das Bundesinnenministerium sei aber bereit, es Kommunen einfacher möglich zu machen, Böllerverbotszonen einzurichten.
Das hat leider bislang im Bundesrat keine Mehrheit gefunden. Es gab 3 Bundesländer, die das beantragt haben. Ich unterstütze das aber, weil man vor Ort unterschiedliche Begebenheiten hat.
Matthias Walter von der Umwelthilfe lädt nun Faeser und die Innenminister der Länder zu einer gemeinsamen Veranstaltung mit den Opfern der Böller ein.
Und sich anzuhören, was alles Schlimmes passiert, welches menschliche Leid hinter diesen Zahlen von über 10.000 Verletzten unter Millionen Menschen und Tieren, die leiden, was da wirklich hintersteckt. Und daraufhin wirklich Veränderungen einzuleiten, dass wir das nicht mehr erleben, sondern ein friedliches, gesundes Silvester, einen schönen Jahreswechsel.
Die Umwelthilfe und die Gewerkschaft der Polizei hoffen, dass durch die Millionen Unterschriften der Druck auf die Politik weiter wächst und die Debatte diesmal nicht wie alle Jahre, etwa eine Woche nach Silvester, abebbt.
Das war im Saarland teilweise ganz schön nass heute. In Merzig und in Neunkirchen-Wellesweiler ist allein heute mehr als die Hälfte der Regenmenge gefallen, die sonst in einem ganzen Januar vom Himmel kommt. Vor allem war das aber auch ein stürmischer Tag und das hatte Folgen. Im gesamten Saarland gab es Schäden. Eine Person wurde schwer verletzt. In mehreren Orten ist außerdem vorübergehend der Strom ausgefallen. Lea Kielnicker fasst die Lage zusammen.
Nach Angaben der Bundespolizei ist ein Zug, der auf der Strecke zwischen Türkismühle und St. Wendel unterwegs war, mit einem umstürzenden Baum kollidiert. Dabei wurden 3 Personen leicht verletzt. Die Strecke ist voll gesperrt. Momentan werde der Zug mitsamt den 70 bis 100 Passagieren in Richtung St. Wendel abgeschleppt. Wann die Sperrung aufgehoben wird, konnte die Bundespolizei noch nicht sagen. In St. Ingbert wurde durch den Sturm eine Frau schwer verletzt, als ein Baum auf ein Auto stürzte. Außerdem war laut VSE am Nachmittag in mehreren Orten im Saarland der Strom ausgefallen, weil Bäume auf die Stromleitungen gefallen waren. Betroffen waren demnach zeitweise über 11.500 Haushalte, unter anderem in Lebach, Marpingen und Schmelz. Die meisten Ausfälle seien mittlerweile jedoch behoben.
Und wir bleiben direkt beim Thema und gucken, wie das mit dem Wetter so weitergeht. Zuerst nochmal die Warnung, der Wind kann in höheren und freien Lagen immer noch ziemlich stürmisch sein. In Richtung Abend und Nacht lässt der Wind aber zumindest ein Stück weit nach. Auch die Schauer werden dann weniger. In der Nacht kriegen wir Temperaturen von 4 bis 1 Grad. Zum frühen Dienstagmorgen hin kommen die Schauer dann zurück, teils mit Schnee und Graupel. In Richtung Abend lassen die Niederschläge dann etwas nach und dazu 3 bis 6 Grad. Der Mittwoch dann erst trocken, später nass bei maximal 5 Grad. Das war die SR-Info-Bilanz an diesem Montagabend. Stefan Eising ist mein Name. Ich sage vielen Dank fürs Interesse und kommen Sie gut durch die Woche.